Daniel schon gesagt hat, das Brot, das mich wirklich satt macht, geistlich satt macht. Johannes berichtet ja in seinem Evangelium nur 7 Wunder. Und von diesen 7 Wunder sind 5 einmalig. Also Matthäus, Markus, Lukas haben sie nicht, sondern nur Johannes hat diese 5 Wunder. Das ist die Hochzeit zu Kana, das ist die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, es ist die Krankenheilung am Teich Bethesda, der Blindgeborene und die Lazarus-Geschichte. Das sind diese, wir nennen das auch Sondergut bei Johannes, die hat nur Johannes. Und nur 2 haben die anderen auch. Das ist Jesus auf dem See und eben die Speisung der 5000. Die haben die anderen auch. Die anderen ist alles Sondergut. Und heute Morgen möchte ich jetzt nicht die Gemeinsamkeiten herausstellen, was alle Evangelien gleich haben bei der Speisung der 5000, sondern die Unterschiede. Und ihr kennt doch sicherlich diese Fehlersuchbilder, die manchmal in Illustrierten vorkommen. Da stehen dann 2 Bilder nebeneinander. Das eine, da ist alles drauf zu sehen, und beim anderen, das sind so ein paar Fehler drin, ein paar Unterschiede, das sind ein paar Akzente anders gesetzt und die muss man dann rausfinden. Und da möchte ich mit euch heute Morgen mal ein bisschen auf Spurensuche gehen. Was hat denn jetzt eigentlich Johannes in seiner Speisung der 5000 anders drin als Matthäus, Markus und Lukas? Ja, und ich weiß, es sind natürlich keine Fehler, die Johannes hat. Es sind Akzente, die er anders setzt. Und welche Akzente setzt denn nun Johannes? Und da bin ich jetzt beim Vorbereiten ein bisschen durcheinander gekommen. Das habe ich heute Morgen gesehen. Dann war die PowerPoint aber schon auf dem Stick drauf und ich konnte es nicht mehr ändern. Vielleicht merkt ihr es gleich, wenn ich dann durchgehe. Da geht es nämlich um 3 Dinge. Es geht zum einen um das grüne Gras und da ist mir nämlich der Fehler passiert. Es geht nicht um das grüne Gras, sondern um, richtig, genau, um das viele Gras. Hier steht es auch schon. Es war viel Gras. Markus hat das grüne Gras. Matthäus hat nur Gras und Lukas hat Öde. Ja? Je nachdem, aus welchem Blickwinkel die Evangelisten heraus das geschrieben haben, aber hier das viele Gras, das grüne Gras stimmt so nicht, das ist bei Markus. Es geht um das grüne Gras, es geht um 3 Personen und es geht um eine lange Rede. Das erste Akzent eben das grüne Gras. Jesus, das viele Gras. Jesus aber sprach, lass die Leute lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Mit Sicherheit hat doch Johannes hier als erstes Mal Psalm 23 vor Augen. Das nächste bitte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Da, wo eine grüne Aue ist, da ist auch viel Gras. Das hat doch mit Sicherheit Johannes vor Augen. Psalm 23. Das heißt, der Ewige führt mich dahin, wo ich leben kann. Wo es was zum Essen gibt, wo ich satt werden kann, wo ich nicht hungern muss. Und natürlich kommen wir auch zu Hesekiel, wo es dann in Hesekiel 34 heißt, ich will sie auf die beste Weide führen. Da, wo Jesus ist, da ist Überfluss. Da gibt es alles in Fülle. Da muss ich nicht hungern, da muss ich nicht derben. Da muss ich nicht woanders hingehen und meinen inneren Hunger stillen. Dann hat es auch schon gesagt, wo gehe ich denn hin und stille meinen Hunger? Wo hole ich es mir denn her? Da, wo Jesus ist, ist die beste Weide. Da kriege ich alles, was ich brauche, um wirklich satt zu werden. Deswegen sagt Johannes, schau doch mal, da ist viel Gras. Da ist viel Gras. Gehen wir doch mal ans Ende von diesem Wunder. Dort heißt es zum einen, dass sie Brot kriegen und zum anderen, dass sie Fische kriegen. Johannes sagt hier eigentlich ein ganz spezielles Wort. Eigentlich sagt er nicht Fische. Eigentlich sagt er Zukost. Es gibt Brot und Zukost. Also vom Brot allein kann man leben. Sehr lange. Und dann gibt es noch was dazu. Es gibt noch Zukost. Dieses Wort steht hier. Er sagt nicht Fische. Das war klar, dass es meistens Fische waren. Aber es ist eben das Zusätzliche. Das, was man nicht braucht. Also so von Schnitzel und Fleisch kann man sich auch ernähren. Und dann wird man sagen, gibt halt noch Spätzle dazu, oder? Also gestern Abend, ich wollte damit eigentlich einsteigen, gestern Abend, also die erste Mannschaft bei uns im Tischtennisverein ist aufgestiegen und den Sieg muss man natürlich feiern und es gab Spanferkel. Oh. Und wir wussten das schon, wir waren mit der vierten Mannschaft noch woanders beim Spielen, habe ich geschrieben, wir kommen noch zum Feiern und dann Daumen hoch, kommt, es gibt genügend und dann sind wir gekommen und hat noch die zweite gespielt und dann war es 8:30, es war 9, es war 9:30 und ich dachte, also ich hatte nicht Hunger, aber so ein Spanferkel noch. Ah. Und dann sagt der, wo gefahren ist, sagt er, ah, das wird jetzt echt zu lang. Also wir essen jetzt nichts mehr, wir gehen. Also, ich sage, so ein bisschen Spanferkel noch, so ein bisschen. Dann sagt er, ich will heim. Sag ich, so nur so ein bisschen Spanferkel noch. Sagt er, okay, gut. Aus einem Teller sind durch zwei Teller geworden. So lecker, oder? Ist doch gut. Essen kann man immer. Also, dann gibt es halt so einen Spanferkel, gab es noch Brot dazu. Das Brot hätte ich nicht gebraucht. Spanferkel hat gereicht. Damals war es halt das Brot, ne? Und die Fische war halt die Zukost. Und Johannes 21, ihr kennt diese Geschichte, das ist das nach der Auferstehung, da steht Jesus am Ufer. Und was gibt es da wieder zum Essen? Es gibt Brot und was macht Jesus noch? Fische, es gibt Zukost. Auch da kommt dieses Wort wieder vor. Er hat alles fürs Frühstück vorbereitet. Es gibt Brot und Zukost, dieselben Worte. Und jetzt ist die Frage natürlich in diesem Text, wird das Ganze rationiert? Wird das Ganze rationiert? Johannes sagt nein. Nächste Folie bitte. Sie konnten essen, so viel sie wollten. Luther übersetzt, bis sie satt waren. Vom Griechischen her könnten wir auch übersetzen, bis sie absolut abgefüllt waren. Vom Griechischen wäre das zulässig. Bis sie absolut abgefüllt waren. Und jetzt denke ich an meine Schulzeit zurück, Religionsunterricht, nimmt man, das ist wunderbar, so 5., 6. Klasse, nimmt man dieses Wunder natürlich auch durch. Und damals hat mich das schon alles ein bisschen interessiert, war damals noch nicht Christ und so. Und dann fing da die Religionslehrerin an und meinte, naja, das darf man natürlich jetzt nicht wörtlich nehmen. Ne? In der Tat hat jeder dann so ein Brotkrumen bekommen und als die alle so da standen mit dem Brotkrumen, dann sind sie allein schon vom Anblick des Brotkrumens satt geworden. Und dann haben sie es gegessen und dann haben die nicht mehr gebraucht. Damals war ich nicht so schlagfertig, fragen können, und was war dann mit dem Ganzen, was übrig war. Es heißt, dass sie waren satt. Es war nicht ein Brotkrumen, die durften so viel essen, bis sie satt waren. Bis sie absolut abgefüllt waren, dass ein Wunder passiert, das ist mehr geworden. Versteht ihr? Wenn ich zu Jesus komme, dann bekomme ich nicht nur ein Brotkrumen, dass ich gerade noch so am Leben bleibe. Bei Jesus bekommt man so viel, bis man richtig satt ist. Und das kann ich auch geistlich deuten. Bei Jesus bekomme ich so viel, dass ich nirgendwo anders hingehen muss, um da noch irgendwas zu holen, um satt zu werden, sondern bei Jesus kriege ich alles, was ich brauche. Und dann gibt es da ja noch die Brocken. Und jetzt werden wir mit dem deutschen Wort Brocken und Rest in die völlig falsche Richtung geführt. Da hat Luther halt ein bisschen falsch übersetzt. Am Anfang waren es 5 Brote und 2 Fische. Und am Ende sind es nicht nur ein paar Brocken und der Rest, der nicht gegessen werden konnte, sondern es waren 12 Körbe voll. 12 Körbe voll. Und das Interessante ist, es heißt im Griechischen eben nicht Reste, es heißt auch nicht Übriggebliebene, sondern es heißt das Überfließende. Da muss man genauer mal übersetzen, das Überfließende, das mussten sie wieder einsammeln. Und das betont Johannes 2-mal in Vers 12 und 13, da wird gesammelt und gefüllt am Ende. Verstehen Sie? Das ist doch kein Rest. War auch nicht nur ein Brotkrumen, was die bekommen haben. Es war mehr als am Anfang. Also, wenn meine Frau zu Hause kocht, dann sind die Töpfe am Anfang immer voll. Gestern gab es Rouladen und Klöße und Soße. So, 4 Rouladen, 1 für meine Frau, 3 für mich und Klöße. So, und als wir fertig waren, war es logischerweise weniger. Es war ein Rest. Und mir hat sie dann, also ich habe nicht alle aufgegessen, eine Roulade war natürlich übrig. Das hat sie mir dann in eine Tupper getan, die Roulade mit der Soße und den Klößen. Und das kann ich morgen mit ins Geschäft nehmen. Es ist ein Rest. Aber es war nicht mehr als am Anfang, ja. Das war es noch nie bei uns zu Hause. Es war noch nie mehr als am Anfang. Aber wo Jesus auftritt, da wird nicht nur der Mangel verwaltet, so ein bisschen was, sondern der Überschuss, die Fülle. Da gibt es so viel, dass alle satt geworden sind. Bei uns war es in der Regel immer weniger als am Anfang. Und in der Geschichte ist es genau andersherum. Da ist es am Ende mehr, als es am Anfang war. Denkt man nur mal an die Weinvermehrung auf der Hochzeit zu Kana. Da hat Jesus auch mehr gemacht, als am Anfang da war. Jesus macht immer mehr. Bei Jesus ist immer die Fülle da. Da werde ich immer satt. Und dasselbe Wort, das hier das Überfließende meint, ist einer der Hauptbegriffe bei Paulus. Paulus nimmt das hier auf, was Jesus gesagt hat. Bitte eins weiter. Paulus schreibt in Römer 5, Gnade Gottes und Gabe ist den vielen überreich zuteil geworden durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Das nimmt Paulus jetzt hier von Jesus auf und deutet es eben geistig. Da haben wir nicht nur die 12, die mit Ach und Krach satt geworden sind, nicht nur die 5000, sondern alle Menschen können durch das, was Jesus hat und Jesus gebracht hat, satt werden. Und am Ende sind noch 12 Körbe übrig. Für mich, wenn ich es ein bisschen geistlich deuten darf, dieses Heil, was Jesus gebracht hat, war nicht nur für die 12, das war nicht nur für Israel, das war für alle Menschen weltweit. Da können noch genug satt werden von dem, was Jesus gebracht hat. Und die Jünger hatten die Aufgabe, das einzusammeln und weiterzugeben. Und dieses Heil geht bis an die Enden der Erde. Das erreicht alle. Dieses Heil von Jesus, diese Rettung, die er gebracht hat, diesen Sinn des Lebens, diese Verbindung zu Gott, das war nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern für alle. Und auch wir heute Morgen können von diesem Heil in Christus satt werden. Was für ein wunderschönes Bild, dass all die Fülle in Jesus ist. Aber diese heilsgeschichtliche Dimension hat ja auch eine ganz persönliche Komponente. Jesus hat ja einmal seine Freunde gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Habt ihr jemals Mangel gehabt, als ich bei euch war? Und sie antworteten, nein, niemals. Mit dem Überfluss, den wir heute haben, ist ja nicht gemeint, dass wir in einem Art Schlaraffenland leben, sondern dass wir Gottes Versorgung in allen Führungen erleben können. Egal wo ich bin, kann ich Gottes Versorgung erleben. In allen Führungen, egal wo ich bin, der Ewige ist da und gibt mir das, was ich brauche. Ich bin niemals allein. In Christus habe ich alles. Wie ging es denn damals Paulus, als er dann nach Rom kam? Und alle seine Freunde ihn verlassen hatten, war niemand mehr da, der ihm beigestanden ist. Dann hat Paulus angefangen zu jammern, zu klagen und gesagt, dieses riesige Elend, niemand ist da und der Herr hat mich auch verlassen. So hat er es doch gesagt, oder? Nein, was hat er gesagt? Es haben mich alle verlassen, aber der Herr stand mir bei. Der Herr stand mir bei. Und es hat ihm gereicht. Es hat ihm gereicht, der Herr war da und er hat alles gehabt, was er brauchte. Natürlich haben wir Zeiten, wo es uns auch mal nicht gut geht. Brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen, das gibt es natürlich auch. Aber genau dafür haben wir Christus bei uns. Das ist es doch, was uns dieses Wort deutlich machen will. Dass wir, je länger wir leben, eine immer stärkere Jesus-Konzentration hinkriegen, immer mehr den Fokus auf Jesus haben. Ist es nicht das, was wichtig ist? Dieses viele Gras, was wir haben, ist doch da. Jesus ist doch da. Ich konzentriere mich auf Jesus und merke, er gibt mir alles, was ich brauche. Die äußeren Umstände, die sind zweitrangig. Jesus macht satt. Es ist nur so schade, dass wir da manches Mal so lange dafür brauchen, Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis wir das auch nur annähernd verstanden haben, ich brauche nichts anderes als Jesus. Ich brauche nichts anderes als Jesus. Weil wir allzu oft auf so viele Ersatzhirten setzen. Weil wir dachten, dass irgendwelche Events, auch christliche Events, schlaue Bücher oder bestimmte Personen uns satt machen könnten. Mich kann kein Event satt machen. Egal wie christlich es ist, egal wer auf diesem Event spricht. Ja, es ist schön, auch mal einen guten Redner zu hören, das ist gar keine Frage, aber das macht mich doch nicht satt. Was macht mich denn satt? Dass ich in die Bibel hineinschaue und das Wort Gottes lese und mich an Jesus halte. Die Jesus-Konzentration, diese Fokussierung auf Jesus, die macht mich satt. Er ist das viele Gras. Er sättigt mich durch und durch. Das ist der erste Akzent, des viele Gras. Und jetzt kommen wir zum zweiten, zu den drei Personen. Die drei Personen. Was meine ich damit? Damit meine ich Andreas, Philippus und diesen Jungen. Warum gerade Philippus und Andreas? Wir haben ja von Philippus dieses wunderbare Messias-Zeugnis. Da kommt Philippus in Johannes 1 und sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josef, Sohn aus Nazareth. Das ist der Messias. Das hat der Philippus gesagt. Und da hakt natürlich Jesus nach, jetzt hier in Johannes 6. Philippus, du behauptest ja, ich bin der Messias, ich bin Gottes Sohn. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das nur leere Worte sind oder ob du mir wirklich vertraust. Er stellt ihn auf eine Prüfung hin. Du behauptest, ich bin der Messias. Wollen wir mal sehen, sind es nur leere Worte oder vertraust du mir wirklich, dass ich diese 5000 jetzt satt machen kann? Und dann heißt es weiter, nächste Folie bitte. Und einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Immer wieder wird Philippus mit Andreas zusammen genannt. Und Andreas war eben mit Philippus einer der ersten, die Jesus nachgefolgt sind. Und diese zwei stehen jetzt faktisch für alle Jesus-Nachfolger, für alle, die an Jesus glauben. Und jetzt kommen eben Philippus und Andreas zusammen mit Jesus in diese ganz spezielle Situation, wo aber Jesus von Anfang an die volle Souveränität hat. Das heißt ja ganz am Anfang in unserem Text, Jesus wusste aber, was er vorhatte zu tun. Steht ganz am Anfang drin. Er wusste von Anfang an. Er wusste, dass er hier jetzt eine Vermehrung machen muss. Aber jetzt wollte er mal auf die Probe stellen. So, vertraut ihr mir jetzt? Was haltet ihr jetzt von mir? Bin ich in euren Augen wirklich der Sohn Gottes? Jesus hat ja diese Notsituation nicht überrascht. Jesus überrascht überhaupt keine Situation. Er weiß ja immer schon, was kommen wird. Jesus ist nie überfordert. Das gibt es gar nicht bei ihm. Es gibt keine Situation im Leben von Jesus, wo er verzweifelt dasteht und fragt, was machen wir denn jetzt? Wir schlagen oft die Hände im Kopf zusammen. Ach du liebe Zeit, Jesus, hättest doch was gesagt. Sag, du weißt doch schon alles. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun werde. Will mal sehen, was du tust. Ob du mir vertraust, ob du an mich glaubst, ob du jetzt zu mir kommst. Er hob seine Augen auf, sah die 5000 und wusste, das ist jetzt dran, dass die alle satt werden. Und die Jünger werden jetzt geprüft. Die werden jetzt geprüft. Und durch diese Prüfung sollen sie eben nicht hinfallen und liegen bleiben und Jesus tritt noch drauf und sagt, ich habe es gleich gewusst, dass ihr versagt, sondern durch jede Prüfung, egal welche Prüfung wir in der Bibel haben, soll der Glauben gestärkt werden. Jede Versuchung, jede Prüfung dient dazu, um den Glauben zu stärken. Und hören wir eigentlich in jeder Prüfung, die wir erleben, die Frage von Jesus, vertraust du mir? Höre ich die oder fange ich gleich an zu jammern und zu motzen und zu meckern? Hören wir die Frage, vertraust du mir? Und das müssen wir im Kopf haben. Er weiß die Antwort schon. Bei allem, was passiert, müssen wir daran denken. Er weiß doch die Antwort schon. Ist uns das bewusst? Wenn es uns nicht bewusst ist, müssen wir es ab heute mitnehmen. Du weißt doch schon, was du tun willst. Wir werden immer überfordert. Wir sind immer überfordert. Wir werden immer aus der Bahn geworfen. Wir sind immer irritiert. Das ist zutiefst menschlich. Und dann kann mich Jesus manchmal liebevoll auflaufen lassen und sagen, und jetzt? Und dann will er, dass ich komme. Dass ich merke, jetzt ist es aus, Feierabend. Das schaffe ich nicht. Und dann kommt in unserem Text der Philippus und macht so ein bisschen Kassensturz. Und sagt, Herr, wenn wir also alles zusammennehmen, Herr, haben wir 200 Denare. Das war eine Menge Geld damals. Wenn wir es mal so ein bisschen übertragen auf heute, 20.000 Euro. Oh, hat aber damals nicht gereicht, um 5.000 satt zu machen. Und da waren ja nur die Männer gemeint. Haben wir gesagt, noch eine Frau dazu, überall noch ein Kind dazu, sind wir bei 15.000. Da reichen auch nicht 20.000 Euro. Es hat nicht gereicht. Und das andere war Andreas, der überlegt hat, jetzt haben wir hier 5 Brote und 2 Fische, was das Kind gebracht hat, was machen wir jetzt damit? Und da kam dem Andreas wahrscheinlich der Gedanke, da gab es doch schon mal eine Situation. Mit Gerstenbrot und Fische gab es doch schon mal eine Situation. Und dann macht sich so ein gewisser Hoffnungsschimmer breit. Jesus, vielleicht kannst du es damals oder so machen wie damals bei Elisa. Diese Situation gibt es in 2. Könige 4. Da waren auch einige beisammen. Und die haben nur ganz wenig gehabt. Und dann kommt er zum Elisa und sagt, Elisa, jetzt bitte doch mal Gott drum, dass das vermehrt wird. Und Elisa fängt an zu beten. Ach, was erzähle ich euch? Ich lese euch es vor. Weiß nicht, ob ihr es mir überhaupt glaubt. 2. Könige 4, ich lese es euch vor. Ein genialer Text, der genau das aufgreift, wie es in unserem Text dann eben auch vor sich geht. Ihr könnt es gerne aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt. 2. Könige 4, ab Vers 38. Eine ganz tolle Geschichte und ihr merkt dann die Parallele, warum der Andreas dann eben sagt, wir haben hier Gerstenbrote und Fische. Da heißt es folgendermaßen, als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger vor ihm saßen, sprach er zu seinen Dienern, setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse für die Prophetenjünger. Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse, sie kannten es aber nicht. Und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen, oh Mann Gottes, der Tod im Topf. Also es ging ihnen schlecht, irgendwie Lebensmittelvergiftung und so. Denn sie kannten es nicht, denn sie konnten es nicht essen. Er aber sprach, bringt Mehl her. Und er tat es in den Topf und sprach, leg es den Leuten vor, dass sie essen. Da war nichts Böses mehr im Topf. Es kam aber ein Mann von Baal-Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Kleid. Da kommen es die Gerstenbrote vor. Er aber sprach, gib's den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sprach, wie soll ich davon 100 Mann geben? Er sprach, gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Und das ist jetzt eben hier diese Parallele, wo eben der Andreas sagt, das gab es doch schon bei dem Elisa. Der hat doch auch schon die Menschen damals satt gemacht. Herr, jetzt tu doch was. Da kommt so ein Hoffnungsschimmer durch. Herr, ich habe eine Lösung. Herr, ich habe keine Lösung, aber du weißt es doch, damals wie beim Elisa. Jetzt mach doch diese Brotvermehrung. Und tatsächlich fängt Jesus an. Und in großer Souveränität überrascht er dann diese 12 und lässt sie eben noch mitarbeiten. Hätte auch sagen können, also ganz ehrlich, ihr bringt mir hier ein paar Brocken und glaubt sowieso nicht, bis auf den Andreas hat einen kleinen Hoffnungsschimmer gehabt. Ich mach das mal allein. Ich mach das mal allein. Nein, sondern er sagt, wisst ihr was, ihr dürft mithelfen. Dann fängt er an zu verteilen und die dürfen mithelfen beim Austeilen und es wird nicht weniger, sondern es wird immer mehr. Und später dürfen die auch mithelfen bei der Ausbreitung des Evangeliums. Bis heute dürfen wir mithelfen bei der Ausbreitung des Evangeliums. Jesus hätte auch sagen können, Chefsache, mache ich allein, ihr kriegt sowieso nicht hin. Nein, wir dürfen mithelfen. Jesus lässt seine Jünger, Jesus lässt uns teilhaben im Großen und im Kleinen. Da, wo Gott den Türspalt aufmacht und zeigt, da geht's hin, da sind wir gefordert, auch das Evangelium weiterzugeben. Die Tür aufgeht, dass wir die Menschen satt machen. Diese Menschen heute hungern doch. Die kaschieren das natürlich nach allen Regeln der Kunst, aber im Grunde genommen haben sie Hunger. Sie haben Hunger nach dem Brot des Lebens. Und da kann ich hingehen und sagen, ich hab's. Ich kann dir davon geben, von Jesus. Und wenn du dieses Brot hast, wirst du nicht mehr hungern. Wir sind gefordert. Jesus will uns Glauben stärken, damit wir auch in den alltäglichen Situationen die Glaubensfrage hören. Vertraust du mir? Das will Jesus erreichen durch Johannes 6. Den Glauben stärken. Und jetzt das Dritte noch, die lange Rede. Die lange Rede. An das Wunder schließt sich dann diese lange Brotrede an. Da heißt in Vers 26, nachdem die Menge dann satt geworden ist und wieder zurückkommt, sagt Jesus, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, eben diese Simeon, sondern weil ihr satt geworden seid. Ihr sucht nicht mich, weil ihr gemerkt habt, das ist ja der Messias, sondern ihr seid satt geworden, ihr wollt noch mehr zu essen haben. Die waren begeistert, weil er das Brot vermehrt hat, aber sie haben nicht kapiert, dass es Jesus ist. Als diese Brotrede dann auch verebbt ist, wollten die von Jesus nichts mehr wissen. Zuerst gab es nur Widerspruch, dann gab es Murren des Volkes, dann gab es ein Streiten und dann gab es eine Abkehr bis hinein in den innersten Jüngerkreis. Am Ende waren von diesen 5000 Männern wie viel übrig? 12. 12 waren übrig. Vers 66, von da an wandten sich viele seine Jünger. Nicht Pharisäer, Sadduzäer und wie sie geheißen haben, sondern Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und Jesus fragt dann auch noch den letzten Rest, wollt ihr auch weggehen? Das Brot wollten sie alle haben, aber die Brotrede, Jesus selber wollten sie nicht haben. Und warum? Weil sie mit ihm nicht klarkamen. Mit dieser Brotrede kamen sie nicht klar. Mit dem Abendessen kamen sie schon klar, aber mit der Deutung des Abendessens kamen sie nicht klar, wo Jesus dann sagt, ich bin das Brot des Lebens. Damit kommen sie nicht klar. Dass Jesus zu ihnen gesagt hat, es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass ihr zu mir eine lebendige Beziehung aufbaut. Damit kamen sie nicht klar. Es geht darum, dass ihr begreift, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin das wahre Brot und durch mein stellvertretendes Sterben kann ich euch auf ewig satt machen. Und nur wenn ihr Anteil kriegt an meiner Person, an mir, wenn ihr mich in euch aufnehmt, da kommen wir ja wieder dann zum Abendmahl. Mein Blut trinkt, mein Fleisch esst, übertragen eben mich aufnehmt, an mich glaubt, dann werdet ihr wirklich satt. Jesus sagt, wer an mich nicht glaubt, hat kein ewiges Leben und geht verloren. Das gehört genauso dazu. Wenn ich Jesus habe, habe ich ewiges Leben. Und wenn ich Jesus nicht habe, habe ich kein ewiges Leben und gehe verloren. Und das haben damals viele abgelehnt. Aber darauf kommt es eigentlich an. Jesus ist für uns so lange ein Sympathieträger, solange wir mit dieser Brotrede nicht klarkommen. Haben ja schon ganz viele ganz positiv über Jesus geredet. Gandhi hat ja die Bergpredigt als eine herausragende Rede hingestellt und ganz viele andere auch. Es gibt herausragende Texte. Viele Menschen kennen Psalm 23 und Vater unser und was alles dazugehört. Aber mit der Brotrede, mit diesem Absolutheitsanspruch Jesu kommen ganz viele nicht klar. Und dann wenden sie sich ab. Ich komme mit Jesus erst klar, wenn ich mich mit meinem Leben und allem, was dazugehört, ihm anvertraue und in die Hand einschlage. Und das muss ich ihm einmal sagen. Du bist mein Herr und dir will ich gehören. Das muss ich einmal aussprechen. Das muss ich einmal aussprechen. Und dann begreifen wir, was er mit diesem Wort meint in Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist das deine Erfahrung? Ist das deine Erfahrung, dass er in dir lebt und du Anteil an ihm hast? Ist das die Realität in deinem Leben? Darum geht es. Ich komme zum Schluss. Jesus macht satt. Bitte die letzte Folie. Jesus macht satt. Das viele Gras. Das viele Gras. Diese Jesus-Konzentration. Er macht satt, sonst niemand. Er macht satt. Lass mal doch diese ganzen Events und diese tollen Lehrer und Pastoren, die wir haben, ist alles okay, alles gut, alles in Ordnung. Aber die geben auch nur das weiter, was in Gottes Wort drinsteht. Und warum beschäftigen wir uns nicht primär mit dem, der uns das gesagt hat, Jesus selber? Warum beschäftigen wir uns nicht viel mehr mit dem? Und dann kommt ein Event dazu und dann kommt auch eine tolle Predigt dazu. Aber primär ist es das, was in Gottes Wort steht. Die Jesus-Konzentration, da habe ich das viele Gras. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Jesus macht mich satt. Dann sind es die drei Personen mit der Vertrauensfrage. Traust du mir das zu, dass ich dir helfen kann? Glaubst du das? Glaube ich das, dass er helfen kann? Jesus weiß doch schon, was er tun wird. Vertraue ich mich doch ihm an? Und dann diese lange Rede, diese Beziehungsfrage. Glaubst du an Jesus? Ich will dir gehören. Ich will dir gehören, weil du für mich das Brot des Lebens bist und sonst niemand und nichts. So wollen wir glauben, oder? So wollen wir glauben. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, und dafür möchte ich dir von Herzen danken, dass du es bist, der satt macht. Niemand sonst. Kein Buch auf dieser Welt, kein Mensch auf dieser Welt kann uns satt machen. Nur du. Du bist das Brot des Lebens. Danken dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass wir von dir leben dürfen. Danken dir, dass du auch immer wieder diese Vertrauensfrage stellst. Glaubst du das wirklich, dass ich jetzt helfen kann? Herr, wir wollen es glauben. Wir wollen uns an dich halten. Wir wollen dir vertrauen. Auch da, wo es uns nicht gut geht. Auch da wollen wir uns an dich halten und vertrauen. Ja, du bist da. In dir haben wir alles. Und ja, Herr Jesus, diese Beziehungsfrage haben wir geklärt. Du bist das Brot des Lebens. Du bist der Herr unseres Lebens. Danke dafür. Und mit dir wollen wir weiter durch dieses Leben gehen und dir vertrauen. Amen. Wir wollen zwei Lieder zusammen singen.